Challenger Corner, der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Es ist mal wieder Zeit für eine neue Challenger Corner, zu der ich euch begrüßen möchte. Eine Woche ist es noch bis zu den US Open hin, aber wie ihr wisst, ist das Geschäft der Challenger Corner natürlich der Unterbau der ATP-Tour, die Challenger-Turniere. Und wir haben in den letzten Wochen wenig über die Challenger gesprochen bzw. erfahren, deswegen müssen wir ein wenig aufarbeiten. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder natürlich von tennistourtalk.com der Macher, nämlich Florian Heer. Hallo Florian.
Hallo Andreas.
Florian, du schaffst im Moment ein paar Meilen ran. Du warst in Augsburg, du warst in Porto Roche und jetzt bist du in L'Aquila. Du hast eine ganz schöne Reiserei hinter dir.
Das stimmt. Ist gerade so ein bisschen italienisch-slowenischer Roadtrip, den ich gerade da absolviere.
Ja, und die US Open-Quali lässt du links liegen?
Die lasse ich links liegen, denn es tut sich hier genug in Europa. Deshalb, du weißt ja, wenn das Gute ist, so nah, oder?
Ja, absolut. Das Gute war so nah, gerade für uns beide. Ich wohne in München, du ein bisschen weiter außerhalb von München. Es waren die ersten Augsburg Open in der vorletzten Woche, über die wir natürlich sprechen müssen. Ich war einen Tag vor Ort. Wir hören gleich noch ein Interview mit den beiden Turnierdirektoren. Ich war am einzigen verregneten Tag vor Ort. Du warst am Wochenende da. Es ist von Pullach gewechselt nach Augsburg, dieses Turnier. Es ist ein Challenger. Und wir können sagen, ich glaube, also ich kann es aus meiner Warte sagen, ich habe zwar nicht ganz so viel Tennis gesehen, aber ich fand, es war ein sehr schönes Turnier auf einer sehr schönen Anlage. Wie ging es dir dort?
Ging mir ganz ähnlich. War eine wesentlich kleinere Nummer, als das damals bei den ISA Open waren. Die Schwaben Open, die jetzt in Augsburg eben dort mit ja, jungen Organisatoren umgezogen sind. In einem kleineren Rahmen, das hat der ganzen Veranstaltung, glaube ich, auch sehr gut getan, denn die ja, Ränge waren sehr gut gefüllt. Ich glaube, der Club dort, Augsburg, TC Augsburg Siebentisch, wie sie heißen, die haben dieses Turnier auch sehr gut angenommen. Ich habe mich auch kurz mit dem Präsidenten dieses Vereins da unterhalten und der war also mit vollem Enthusiasmus da dahinter gestanden und war da ja richtig begeistert von dieser Geschichte. Er hat gesagt, ja, das Publikum in Augsburg war mehr oder weniger ausgehungert nach Tennis und die haben so danach gelächzt und waren richtig froh, dass dort jetzt auch dieses Challenger-Turnier stattfindet. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hast gesagt, bei dir war es ein bisschen verregnet. Ich war am Montag bereits auch schon mal da. Da war schönes Wetter und man muss sagen, da waren schon richtig viele Leute eigentlich auch auf den Rängen zu sehen. Also das heißt, das war wirklich ja keine so dahergesagte Geschichte, sondern das Publikum hat das wirklich angenommen und ja, freut mich, dass das in diesem Maße dann auch so gut angekommen ist.
Drei Plätze, auf denen gespielt worden ist, in der Mitte der Center Court mit einer Tribüne. Dann auf den jeweiligen Seiten waren dann die Courts 1 und 2, bei denen man dann wirklich auch nett noch an der Seite sitzen konnte. Also insgesamt eine sehr schöne Stimmung. Wie gesagt, ich war am einzigen verregneten Tag. Da spricht gleich auch Alexandra Tränkle noch darüber, die zur Turnierorganisation gehört, zusammen mit Dominik Schulz. Und bevor wir weitersprechen, lass uns gleich mal in das Interview reinhören mit den beiden, das du geführt hast, mit Alexandra Tränkle und Dominik Schulz, weil die erklären nämlich schon ein bisschen was zu diesem Turnier und warum es überhaupt von Pullach aus dem letzten Jahr jetzt dann auch nach Augsburg gewechselt ist. Da hören wir jetzt mal rein.
So, ich bin heute bei den Schwaben Open, die Erstausgabe eines ATP Challenger Turniers und wie schon fast immer traditionell treffe ich mich am Finalsonntag mit den Veranstaltern dieses Events. Mit dabei sind hier Alexandra Tränkle und Turnierdirektor Dominik Schulz. Alexandra, als allererstes vielleicht, wie sieht das Fazit der letzten 7 Tage aus?
Also als allererstes mal sind wir jetzt sehr erleichtert. Wir sind gerade im Doppelfinale fertig geworden, starten im Einzelfinale, hatten eine traumhafte Woche, nur einen verregneten Tag und konnten die Spiele aber ganz gut so weit auf den Donnerstag, auf diesen regionalen Feiertag hier schieben, hatten volles Haus, waren sogar mal ausverkauft. Ja, wir sind begeistert, die Augsburger sind begeistert und die Spiele waren auch klasse.
Dominik, du warst selber Spieler auf der Tour unterwegs. Inwieweit ist das ein Vorteil, auch als Turnierdirektor bei so einem Event zu fungieren?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das ein Vorteil ist, weil ich war natürlich schon auch auf vielen Turnieren in dieser Kategorie. Dementsprechend weiß ich auch, an welchen Punkten es dann manchmal hakt. Und ich probiere natürlich auch immer so ein bisschen die Spielersicht einzunehmen, also immer zu gucken, okay, was war mir früher wichtig, welche Faktoren mussten stimmen, damit ich mich wohlgefühlt habe. Und da haben wir natürlich probiert, möglichst viel darauf zu achten. Ich bin natürlich auch oft hier in Einzelgespräche gegangen, habe viele Jungs mal zur Seite genommen, habe gesagt, hey, was hat euch denn sehr, sehr gut gefallen? Was war das ein oder andere, was ihr vielleicht auch noch fürs nächste Jahr als Verbesserung für uns als Vorschlag hättet? Und dementsprechend ist es natürlich für mich auch manchmal hier so ein bisschen so ein kleines Klassentreffen, weil ich auch viele Spieler wieder treffe, die noch aktiv sind und die ich halt einfach noch von früher kenne. Entweder habe ich mal gegen sie gespielt oder mal mit ihnen sogar doppelt. Also dementsprechend, ja, denke ich schon, dass es ein Vorteil ist. Und trotzdem, das Feedback war sensationell, auch von Spielerseite. Und ich habe schon von so vielen gehört, sie wollen nächstes Jahr unbedingt wieder dabei sein. Weil allein was hier von den Zuschauern abging, das war schon für einen Challenger nicht selbstverständlich.
Jetzt seid ihr beide Organisatoren, also habt die andere Sichtweise logischerweise. Nichtsdestotrotz, ihr seid ein sehr junges Team, aber keine Novizen mehr, wenn es darum geht, so ein Event auf die Beine zu stellen. Ihr habt bereits im letzten Jahr die ISA Open in Pullach gemacht. Vielleicht, Alessandra, kannst du noch ein bisschen sagen, wie überhaupt es dazu kam, die Idee, ein Challenger-Turnier auf die Beine zu stellen und wie es dann auch vom Umzug aus dem Großraum München hier nach Schwaben kam.
Ja, die Idee ist ganz ursprünglich mal von Heilbronn nach München rüber geschwappt, und zwar vom Neckar Cup nach München, nach Großes Solohe. Der Maximilian Schnabel, auch einer von den Organisatoren hier, der hat beim Neckar Cup jahrelang die Technik gemacht und ist dann auf mich zugekommen, weil wir haben zusammen in Südtirol studiert, und meinte, wie sieht's denn aus? Du bist doch auch im Tennis unterwegs. Mein Papa hatte ja mal auch im Profisport im Tennis gespielt. Möchtest du da nicht was machen? Ich habe eine Marketing- und Eventagentur und bin hauptberuflich dort angesiedelt. Und so hat sich das ganz gut ergeben. Und ja, dann haben wir letztes Jahr in München die Lizenz bekommen für einen 125er. Haben gestartet, eben dem Team, wie wir auch jetzt hier stehen. Bis auf natürlich, dass wir jetzt einen anderen Club haben und der Club uns hier sehr, sehr unterstützt und auch mit in das Team integriert wurde. Insofern kommen viele Münchner, aber auch Heilbronner hier mit auf die Fläche. Und wir haben dann allerdings eine Kollision gehabt, dass das Bundesliga-Team vom TC Großes Solohe aufgestiegen ist in die erste Liga. Das überschneidet sich genau mit der Woche, wo wir unser Turnier haben, die zweite Augustwoche. Und insofern haben wir gesagt, brauchen wir eine neue Location und einen neuen Club, der die Zeit hat, parallel oder eben nicht parallel, sondern nur Fokus ATP-Turnier mit uns durchzuziehen und nicht noch nebenbei Bundesliga betreuen muss, beziehungsweise natürlich darf, was ja eine tolle Sache ist. Und dann sind wir hier im TCA in Augsburg fündig geworden.
Genau, und ich habe mich vorhin auch schon mit dem Vorstandsvorsitzenden hier vom Verein unterhalten. Der klingt auch sehr enthusiastisch. Also der stand da richtig dahinter. Klingt sehr, sehr gut. Aus sportlicher Sicht vielleicht, das Finale läuft zwar gerade noch, klar, in der Regel das Highlights der Woche, aber gibt es vielleicht so ein Spiel oder ein bestimmtes Match, wo du sagst, na, also das war hier ein besonderes Schmankerl?
Ja, also wir waren generell sehr, sehr happy, wie viele Deutsche hier unbedingt mitspielen wollten. Klar sind wir da auch im Vorhinein früh in die Kommunikation gegangen. Hätten sogar, wenn Dustin Brown, Maximilian Materer, Cedric Stäbe sich alle nicht verletzt hätten, auch ein Rudi Mollecker, der schon hier auf der Anlage war, noch besseres Teilnehmerfeld an Deutschen gehabt. Trotz alledem haben wir ja drei Deutsche im Viertelfinale gehabt. Daniel Altmaier hat mich sehr positiv überrascht, hat hier einige coole Matches gespielt. Auch Julian Lenz gegen Garcia Lopez war bisher so mein Highlight. Die haben über 3 Stunden auf dem Center Court gefightet, bei einer coolen Stimmung. Das waren natürlich Matches, ja, die, wo man jetzt im Vorhinein auch nicht wusste, ob Julian Lenz ja beispielsweise dieses Niveau schon über so langen Zeitraum spielen kann. Dementsprechend jetzt auch mit einem Deutschen im Finale, mit Jannik Hanfmann, sind wir natürlich sehr, sehr happy. Und wenn es ein deutscher Sieger wird, dann beschweren wir uns auch nicht.
Ja, wir warten es noch ab. Aber noch ein kleiner Blick voraus zum Abschluss. Wie sehen vielleicht die Pläne aus? Können wir im nächsten Jahr auch wieder mit einem Turnier hier in Augsburg rechnen?
Ja, da darf ich schon mal bestätigen. Auch seitens des TCAs ist das bestätigt worden. Wir freuen uns riesig. Wir werden hier uns langfristig halten und wir haben hier Rückenwind vom TCA, vom Club, aber auch von der Politik und von den Unternehmen regional hier. Das ist Wahnsinn und wir freuen uns, dass wir jetzt hier final eine Heimat gefunden haben für dieses wunderbare Turnier.
Wenn du sagst langfristig, gibt es da schon genaue Anzahl der Jahre?
Also es ist angelegt auf die nächsten 5 Jahre, aber ich denke schon, dass wir das dann längerfristig machen werden. Also wenn man das mal aufgebaut hat und weiß, wie es geht und jeder sein Plätzchen gefunden hat, ob Team oder auch Club, dann ist das natürlich eine schöne Sache und dann wird es Jahr für Jahr einfacher für alle Beteiligten.
Super, wunderbar. Dann bedanke ich mich für eure Zeit und wünsche weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke.
Ja, das war so ein bisschen der Fluch der guten Tat, ne? Die Großhesselohe sind in die Bundesliga, in die Tennis-Bundesliga aufgestiegen und dann war auf einmal diese Woche mit einem Challenger-Turnier also komplett fehl am Platz, weil sie wirklich komplett in die Bundesliga-Saison mit reingeht.
Ja, irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht genau, was da am Ende tatsächlich der Punkt war. Also ich war damals auch beim Finaltag dort, wo also dieser Aufstieg von Großhesselohe auch besiegelt wurde und parallel oder mehr oder weniger parallel dazu hat eben dieses Challenger-Finale stattgefunden. Und ja, es war so ein bisschen schade, weil es wirkte sehr getrennt. Es wirkte wie zwei Parallelveranstaltungen, wo ich eigentlich gedacht hätte, hier hätten eigentlich die Synergieeffekte greifen können, ne? Also man hätte hier sagen können, okay, vielleicht vormittags Bundesliga und dann das Publikum bleibt dann da, schaut dann irgendwie das Challenger-Finale an, aber irgendwie ist es nicht richtig stimmig geworden und deshalb ist der Umzug, glaube ich, die logische Konsequenz und wie man jetzt auch, glaube ich, gesehen hat, war das auch der absolut richtige Schritt.
Absolut der richtige Schritt und Alessandra Tränkler hat es dann auch gesagt, das Turnier war insgesamt gut besetzt, gerade auch aus deutscher Sicht, aber es hätten noch einige mehr sein können, die dort aus deutscher Sicht dort angetreten oder antreten hätten können. Zum Beispiel Rudi Mollecker, der schon auf der Anlage war, Frau Tränkler hatte das erwähnt, oder auch Dustin Brown, der sich in der Bundesliga verletzt hatte. Aber ansonsten war es auch so ein sehr gut besetztes Turnier aus deutscher Sicht und es ist von Jannik Hanfmann gewonnen worden. Der hat sich nämlich im Finale gegen Emil Ruusuvuori aus Finnland durchgesetzt. 2-6, 6-4, 7-5. Ich hatte Jannik Hanfmanns erste Runde gesehen gegen Alex Molchan. Und dort hatte er große Probleme. Im ersten Satz hat er mit 4-6 verloren, dann schon wirklich im strömenden Regen dann auch. Dann wurde es unterbrochen, musste hinterher dann fortgesetzt werden. Er setzte sich durch mit 6-2 und 6-1 in den Sätzen 2 und 3. Dann gewann er das Tennis-Base interne Duell gegen Matthias Bachinger. Dann gewann er gegen Jeroen Van Est und dann im Halbfinale gegen Facundo Mena. Dort hatte er sich durchgesetzt und stand halt, wie gesagt, im Finale gegen einen Überraschungsfinalisten. Der Finne hatte hier in dieser Woche wirklich ja so ein bisschen eine Sahnewoche. Ist wirklich durchgecruised durch dieses Turnier, hat unter anderem den an 1 gesetzten Henry Laaksonen besiegt und konnte dann wirklich ins Finale durchcruisen, wo er unter anderem dann auch noch mit Julian Lenz einen weiteren Deutschen besiegt hat. Also Jannik Hanfmann hat ganz knapp gegen Ruusuvuori gewonnen und er hat ja selber dann auch noch gesagt im Interview hinterher, dass wenn das in Finnland stattgefunden hätte, dass er wahrscheinlich verloren hätte.
Ja, Jannik Hanfmann gilt ja so ein bisschen als der Spezialist in Deutschland. Er hat ja da schon einige Challenger-Turniere in Deutschland gewonnen. Ich war übrigens, glaube ich, bei jedem vor Ort gewesen. Und der hat sich am Anfang, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr schwer getan. Der musste bei, glaube ich, 2 Matches auch mit Satzrückstand dann eben hier auch noch den Bock dann umstoßen, sowie auch im Finale. Da war er eben auch ersten Satz verloren, glaube ich, 2 oder 3 Matchbälle, die er tatsächlich dann auch abwehren musste. Also war eine richtig enge Kiste am Ende. Ich habe mit ihm vor dem Finale auch schon mal gesprochen, nachdem er im Halbfinale eben gegen Facundo Mena gewonnen hatte, der vorher so ein bisschen als der deutsche Schreck galt, weil der so ein paar von den Lokalmatadoren dort rausgekegelt hatte und dann gegen Hanfmann allerdings chancenlos war. Und Jannik war da selbst auch, glaube ich, ein bisschen überrascht, hat gesagt, das ging relativ flott, aber mit dem Ruusuvuori, da glaubt er, das wird eine ziemlich heiße Kiste. Er hat ihn eben auch beobachtet, schon in den Matches before, und hat da sehr, sehr großen Respekt auch gezeigt. Er hat gesagt, ja, also das ist wirklich ein guter Spieler, und das hat sich auch am Ende bewahrheitet, denn gesagt, das war sehr, sehr eng am Ende, und ja, die Stimmung, die Heimstimmung, die scheint Jannik Hanfmann dort immer zu beflügeln, und deshalb auch der Satz eben, dass es wahrscheinlich, wenn es nicht in Deutschland stattgefunden hätte, dann vielleicht auch nicht zu seinen Gunsten ausgefallen wäre.
Du hast mit ihm hinterher ein Videointerview geführt, was dann auch auf tennis-tourtalk.com dann gebracht worden ist, beziehungsweise auf deiner Facebook-Seite?
Genau, ja.
Ja, und in das Interview hören wir jetzt auch nochmal rein. Ist ein bisschen leiser, aber ist sehr gut zu verstehen. Florian Heer mit Jannik Hanfmann zusammen.
Schwaben Open 2019. Ich bin mit Jannik Hanfmann hier, der Sieger der Erstauflage dieses ATP Challenger Events. War eine richtig taffe Aufgabe gegen Emil Ruusuvuori. Ja, Jannik, was hat am Ende den Unterschied ausgemacht?
überhaupt nicht viel. Vielleicht ein bisschen Glück dabei. Ich meine, ich habe 3 Matchbälle abgewehrt. Ja, da war das heute so ein bisschen auf Messerschneide und ich bin einfach derjenige, der vielleicht ein bisschen ruhiger geblieben ist am Ende, aber ich meine, es hätte genauso gut für ihn ausgehen können heute, deswegen ja, mega happy, dass das Glück ein bisschen auf meiner Seite war dann am Ende.
Wie erwähnt, das ist die erste Auflage hier in Augsburg, so muss ich sagen. Wie fällt dein Fazit aus der letzten 7 Tage?
Ich finde sehr gut, also die Anlage eignet sich super für so ein Turnier. Wir haben viele Plätze, mega viele Trainingsmöglichkeiten, da ist eigentlich nie Probleme. Gutes Hotel gehabt, wir sind zentral in Augsburg gewesen, hatten immer einen guten Fahrservice. Die Organisation vom Turnier hat alles super geklappt, deswegen ja, keine Beschwerden. Ich freue mich, wenn ich nächstes Jahr wieder hier bin, aber wenn ich in Amerika bin, ist auch nicht schlimm.
Ja, schon erwähnt, die Erfolge auf der Challenger Tour auf heimischem Geläuf lassen sich ja sehen. Was ist der Erfolg, dass du auf den Heimturnieren bei den Challengern immer so erfolgreich bist?
Ja, kann ich schwer beschreiben. Ich spiele gerne vor deutschem Publikum. Ich habe das Gefühl, dass mir das immer so ein bisschen noch einen Boost gibt, vor allem in so entscheidenden Phasen. Ja, ich meine, ich glaube, hätte ich dieses Match heute in Finnland gespielt, wäre es wahrscheinlich andersrum ausgegangen. Aber ja, deswegen bin ich ganz froh, dass wir die Turniere hier haben. Und je mehr, desto besser.
Kurzer Ausblick, wie sehen die nächsten Wochen bei dir aus?
Mittwoch werde ich nach Amerika fliegen, nach New York und dann geht's los bald morgen in der Woche schon mit der Quali bei News Open.
Dann alles Gute bis dahin.
Danke.
Ja, wir haben es eben schon auch gehört im Interview mit Alessandra Trenkler und Dominik Schulz, dass das Turnier jetzt auch langfristig in Augsburg bleiben soll. Wir können sagen, dass die erste Ausgabe wirklich ein großer Erfolg war.
Ja, glaube ich, die waren sehr zufrieden. Und wie wir vorher schon gesagt haben, also dieser Umzug, der hat sich richtig ausgezahlt. Und das, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, tatsächlich ist, dass der Verein dahinter steht. Also immer, wenn man so ein Challenger-Turnier in einem Club stattfinden lässt, dann kann es ja mal passieren, dass die eigentlichen Vereinsmitglieder dann dort nicht ganz einverstanden sind damit. Denn es gibt ja Einschnitte in ihre normalen Trainingsabläufen und so weiter. Das heißt, die müssen dann auch Eintritt bezahlen. Also auch das ist ein Thema. Das heißt, die müssen konsequent dann quasi für ihren eigenen Club, wo sie tatsächlich eben auch spielen, dann Eintritt bezahlen, wenn sie diese Matches sich anschauen können. Und naja, wie es halt im Verein so ist, da gibt es natürlich den einen oder anderen Querulanten dann nochmal gerne dabei. Und das ist wichtig, die alle hier in ein Boot mit reinzubekommen. Der Präsident hat zwar noch gesagt, naja, also es gibt auch eine Ausweichmöglichkeit dann eben zum Spielen, aber nichtsdestotrotz, er hat dann sehr, sehr stark eben auch darauf versucht, diese Leute da hinter sich zu bekommen und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn der Club dort nicht mitzieht, dann ist es immens schwer, so ein Turnier zu veranstalten, weil man braucht ja die ganzen Freiwilligen, die Helfer und es funktioniert einfach nur, wenn dort die Vereinsmitglieder da auch wirklich mit dabei sind.
Was mir halt aufgefallen ist bei diesem Turnier in Augsburg, ist, dass es sehr, sehr öffentlich begleitet worden ist. Also Sky war ja zum Beispiel da, Sky Sports News, weil sie ihren Stipendiaten Daniel Altmaier vor Ort hatten und da ein Porträt gemacht haben. Im Social Media ist das Turnier sehr begleitet worden, auch gerade von den Leuten, von den Organisatoren vor Ort. Also es hatte eine große Sichtbarkeit, dieses Turnier, gerade in dieser Woche, wo dann ja auch nicht ganz so viel stattfand, wo die Hartplatz-Serie in den USA losgegangen ist. Und es hat so ein bisschen die Schlagzeilen dann auch für sich vereint. Vielleicht mehr als bei einem normalen Challenger in einer normalen Turnierwoche, wenn zeitgleich noch europäische Turniere stattfinden.
Ja, ganz bestimmt ist das begünstigt dazu. Auf der anderen Seite muss man sagen, also ich bin ja ein absoluter Befürworter davon. Also ich kann ja immer nur den Turnieren immer wieder sagen, macht was draus, ja. Also präsentiert euch im Social-Media-Bereich. Ich meine, jemand wie ich, der jetzt zumindest in einem kleinen Rahmen ja auch dafür sorgt, dass irgendwie dort ein bisschen was um die Welt geht, ja, das ist, glaube ich, immer doch ganz wichtig und das ist ja auch nicht uninteressant, wenn es darum geht, auch ein paar den einen oder anderen Sponsor dann auch wieder zu bringen, denn für solche Turniere ist es ja immens wichtig, dass dort eben auch viel Unterstützung von den Sponsoren da eben auch da ist und das hat sehr gut funktioniert. Natürlich für die Challenger in Deutschland ist das immer von Vorteil, wenn die jeweiligen deutschen Spieler da sind. Das ist natürlich das, worauf sich dann eben auch die Berichterstattung vor allem fokussiert. Und deshalb ist es das A und O für jedes Challenger-Turnier in Deutschland, wirklich auch die heimischen Spieler mit an Bord zu bekommen. Schade eben, dass es mit Dustin Brown, Rudolf Mollicker da am Ende nicht ganz geklappt hat. Aber nichtsdestotrotz waren ja viele, viele andere Namen mit dabei und schließlich eben auch mit dem deutschen Sieger. Also auch aus Turniersicht, besser kann es eigentlich gar nicht gehen.
Jannik Hanfmann hatte im Interview gesagt, gesagt, dass er jetzt zu den Australian Open fährt, zu den US Open fährt. Das war leider nur ein kurzes Vergnügen. Da hat er heute im Laufe des Abends dann gegen Tommy Paul mit 7-6 im dritten Satz verloren. Aber er ist direkt vom Sandplatz auf den Hartplatz gewechselt. Von daher, auch das ist ja eine kleine Umstellung. Aber Jannik Hanfmann hat sich diese Punkte geholt, dort beim Turnier in Augsburg, und hat das Turnier gewonnen. Aber du warst ja nicht nur in Augsburg vor Ort, denn auch in Cordenons in Italien warst du vor Ort. Und dort hast du mit Jeremy Jahn gesprochen. Damals warst du doch, oder?
Ja, ganz genau. Ich war in Cordenons, richtig. Ja. Und das war so der, das war so der Beginn dieses italienisch-slowenischen Roadtrips, in dem ich ja noch eigentlich mittendrin stecke. Und ja, dort habe ich mit Jeremy Jahn gesprochen, der dort in der dritten Runde war. Ich war nur eine Nacht dort. Ich war quasi nur einen Tag vor Ort, habe mir dort die Drittrundenpartien angeschaut. Ich muss dazu sagen, ich war allerdings schon sehr, sehr oft in Cordenons. Cordenons ist für mich, ja, so ein Turnier, wie soll man sagen, eigentlich mehr oder weniger der Inbegriff des Challenger-Tour-Lebens in irgendeiner gewissen Art und Weise, denn es ist eine sehr, sehr kleine Stadt, die im Friaul liegt, und man kann schon sagen, mehr oder weniger in the middle of nowhere, dort ist eigentlich gar nichts, und dann kommt so ein großer Sportkomplex, Eurosporting heißt das Ganze, wo also ein, ja, richtig großer, imposanter Center Court auch steht, also fest mit fest installierten Tribünen, aus Stein, sehr, sehr massiv, und direkt daneben so eine kleine Aqualandschaft, also ein richtig großer Pool mit Rutschen und allem Möglichen, was an Wasserspaß mit dazugehört und was für Spieler und natürlich auch für die dort jeweiligen Clubmitglieder wiederum sehr, sehr interessant ist, weil sie dort eben auch die Kombination haben zwischen Tennisturnier sich anschauen auf der einen Seite, der Eintritt ist dort frei, es ist eine sehr, sehr relaxte Atmosphäre, alle sind mehr oder weniger mit Badeklamotten dort unterwegs und sehr, sehr entspannt. Viele Matches finden am Abend statt, in der Nacht. Ja, also das heißt, auch unter Flutlicht wird dort gespielt. Ist ja auch immer so eine besondere Atmosphäre. In einem der Nachtmatches, wo ich eben da auch da war, da hat man dann auch richtig im Hintergrund den Mond, sehr, sehr Vollmond, sehr, sehr gut sehen können, der da über dem Center Court auf war. Also das ist schon immer etwas Besonderes. Auch die Hotels, die dort als die Spielerhotels fungieren, kenne ich recht gut, weil ich dort eben auch in den vergangenen Jahren immer des Öfteren war, sind sehr einfach gehalten und ja, ist so eine persönliche Atmosphäre, finde das sehr, 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 sehr gemütlich, sehr, sehr angenehm, und ich finde, das ist so etwas, was wirklich so diese Challenger-Tour in einer gewissen Weise auch tatsächlich verkörpert.
Und Jeremy Jahn hatte zum Beispiel in der zweiten Runde eben angesprochenen Emil Roussovori besiegt mit 6-4 und 6-4, der direkt von Augsburg dort ins Friaul gekommen war. Jahn hatte die Gunst der Stunde genutzt und ist dann ins Finale vorgedrungen, hat dann nämlich Andrea Basso noch besiegt in der dritten Runde, und nach der dritten Runde hattest du mit ihm gesprochen, und auch da hören wir jetzt mal rein. Und Jeremy Jahn gibt auch so ein bisschen darüber Auskunft, wie er in dieses Jahr gestartet ist. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass diese ITF-Regeländerungen am Anfang des Jahres vielen Spielern dann ja auch die Spielmöglichkeiten genommen hat, und darüber äußert sich Jahn dann auch in diesem Interview. Da hören wir jetzt mal rein.
Ja, Gratulation zum Match heute. Ich glaube, das war eine Sache, womit man sehr zufrieden sein kann, oder?
Ja, die ersten drei Runden sind jetzt für mich ganz gut gelaufen. Eigentlich war es eher ungewollt, dass ich hier spiele. Ich wollte eigentlich zu Hause spielen in Meerbusch, weil ich nur 10 Minuten weg wohne. Aber es hat leider nicht geklappt, weil ich erst da draußen war. Musste ich leider Sonntagabend noch hierher kommen, aber hat sich für das bisher gelohnt, würde ich sagen.
Aber es ist nicht das erste Mal hier, oder?
Nee, ich habe hier tatsächlich in jungen Jahren Liga gespielt für den Verein.
Okay.
Hatte damals mit 18, 19, 20, glaube ich, hier Liga gespielt, und auch mit 18 habe ich hier gespielt und mit einer Wildcard gestartet. Auch bin nur Pair geschlagen damals und dann in der zweiten Runde mit 3 Sätzen gegen Oscar Hernandez da auf dem Center Court verloren. Ja, darauf gegen nochmal einen WC bekommen, aber dann gegen Misha Zverev verloren. Ja, das war das letzte Mal, als ich hier war. Deswegen war es ganz schön, dass ich mal wieder hier sein konnte.
Ja, da gibt es wahrscheinlich so ein paar Verbindungen, die man hat. Weil es ist ja, glaube ich, auch ein bisschen ein besonderer Platz. So ein bisschen middle of the nowhere, aber trotzdem mit dem Pool und so. Die Anlage ist ja, glaube ich, eigentlich sehr, sehr nett.
Ja, Anlage ist super schön, also auch mit dem Pool. Ich kenne die Turnierdirektorin ja auch von damals. Und ja, man fühlt sich schon wohl hier. Also es ist schon schön gemacht hier.
Wie ist das überhaupt? Sie sind so ein Spieler, der so ziemlich viel auf ITF, auf Challenger-Ebene unterwegs ist.
Wie fühlt sich das an? Es gab jetzt auch so ein paar Regeländerungen in letzter Zeit, die es da wieder ein bisschen Rolle rückwärts gemacht wurde. Vielleicht so ein paar Impressionen, die man da über die Wochen immer wieder innerhalb der Saison da mitbekommt.
Ja, ich sage jetzt mal, die letzten eineinhalb Jahre waren es nicht so einfach. Letztes Jahr bin ich rausgerutscht, weil ich war ja schon einmal mit 190 in höchste Platzierung und habe eigentlich dann die Chance gehabt, da ein Jahr Challenger zu spielen. Mhm. Hatte aufgrund verschiedener Ursachen, sage ich mal, oder verschiedene Gründe vielleicht nicht das beste Jahr erwischt. Bin ein bisschen abgerutscht im Ranking, wo ich dann eigentlich Quali spielen musste. Und dann hat mich halt auch so ein bisschen die Regeländerung erwischt, mhm, wo dann die Qualis halt prall gefüllt waren. Jede Woche drei Runden Quali spielen müssen, weil halt jeder auf die ITP-Punkte aussah wegen der Änderung, die kommen sollte. Und es hat das alles halt alles ein bisschen schwerer gemacht, worauf ich halt dann auch so ein bisschen drunter gelitten hatte und dann in diesem Jahr auch quasi keine Startplätze in den Challengern bekommen konnte, weil es halt wahnsinnig schwer war, sich da durchzuspielen. Und jetzt haben sie es wieder geändert, zurück. War der richtige Schritt, sage ich mal. Es war völliger Chaos, jeder Spieler war unzufrieden. Es war wahnsinnig schwer, es hat Leute sehr viel Geld gekostet auch, die trotzdem versucht haben, Challenger zu spielen. Die sind dann für ein Turnier nach Südamerika geflogen, um dann wieder nächste Woche in Asien zu spielen. Und das war alles nicht so eine schöne Sache, aber jetzt ist es zum Glück wieder ein bisschen zurück zur alten Sache gekehrt und dann kehrt auch mal ein bisschen Ruhe ein wieder.
Ja, also kann sagen, dass ein bisschen wieder Normalität ist, auch eine bessere Planungssicherheit vielleicht auch bekommt,
richtig,
oder?
Ja. Ja, es ist natürlich jetzt mit den größeren Feldern hat man natürlich auch mal eine Chance, gleich im Hauptfeld zu starten. Das ist ganz gut so und man bekommt jetzt auch wieder Punkte, wenn man, Future spielt. Und da lohnt es sich dann auch wieder mal, wenn man so einen 25er mal spielt, damit 20 Punkte für den Gewinner. Das ist dann, sag ich mal, gut verteilt geworden jetzt und
Da waren ja, glaube ich, auch dieses Jahr, zumindest auf Future-Ebene, waren noch ein paar Finals dabei. Glaube ich, drei Finals oder so, glaube ich, gespielt dieses Jahr. Also wenn man jetzt so eine Halbzeit-Fazit, wir sind ja ein bisschen drüber, aber zieht.
Ja, also ich hatte ein bisschen Pech, hatte eigentlich ganz gut gestartet, war eigentlich sehr gut in Form, sage ich mal, mit einer guten Vorbereitung. Dann so ein bisschen mit der Meldung ein bisschen spekuliert gehabt mit Challenger und bin dreimal hintereinander, glaube ich, zwei raus gewesen, konnte in der Woche nicht spielen, Anfang Januar. Oder das war ein bisschen unglücklich, dann auch mal einmal eine Meldefrist verpasst und hatte dann aber ab Mitte März leider eine ziemlich schwerwiegende Verletzung mit einem Bandscheibenvorfall, den ich mir in Portugal beim Turnier geholt habe und musste dann, sag ich mal, bis Ende Juni pausieren. Mhm. Bin so kurz knapp vor der Bundesliga wieder fit geworden in Deutschland. Hab dann ein, zwei Turniere gespielt, aber es war auch ein Auf und Ab im Rücken. Es ging mal nicht. Wusste auch nicht, wann es wirklich richtig gut sein sollte, aber jetzt inzwischen hat sich das stabilisiert, normalisiert und ich fühle mich jetzt auch wieder wohl auf dem Platz und fit und kann morgens aufstehen, ohne dass ich arg Schmerzen habe.
Das ist schon mal, glaube ich, sehr viel wert. Stichwort Vorbereitung, wie sieht das für die aktuelle Trainingssituation aus?
Vorbereitung habe ich jetzt im Dezember. Ich bin umgezogen nach Düsseldorf als Münchner, aus privaten Gründen mit meiner Freundin. Und ich trainiere beim Alex Flock in Köln. Und da habe ich im Dezember halt auch mit dem Andi Mies zusammen eine ganz gute Vorbereitung gemacht. Und ich glaube, ja, also mal gucken, jetzt habe ich länger nicht trainiert, weil ich eigentlich nur auf der Bundesliga unterwegs war und auf den Turnieren. Werde dann auch mal in zwei Wochen, also übernächste Woche mal eine Pause mal wieder einlegen und dann, glaube ich, wieder ein bisschen zur Ruhe finden, ein paar Sachen wieder arbeiten und dann geht's weiter.
Wenn man mit Andreas Mies zusammenarbeitet und sieht, was da alles möglich ist, kann das dann auch, gibt es auch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, also da kannst du mal richtig weit gehen.
Ja, also ich meine, der Andi, der hat ich habe schon gemerkt, so im Training und so, der war voll dabei, auch genauso wie ich. Wir haben uns da, glaube ich, sehr gut weitergeholfen im Dezember, haben dann eine sehr gute Vorbereitung gemacht. Ich habe schon gemerkt, dass bei ihm auch viel, viel mehr nach oben Luft noch ist, sage ich mal. Hat man dann auch gesehen, wie er dann Anfang des Jahres gespielt hat und auch Mitte des Jahres den Vincent-Titel geholt hat. Freue ich mich wahnsinnig für ihn, genauso wie für Kevin. Da ist auf jeden Fall noch, auch bei mir noch Luft nach oben. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg nach oben in der Rangliste. Ich hoffe, dass ich da jetzt noch ein Turnier noch mehr rausholen kann in dieser Woche und dann vielleicht noch ein paar Plätze gut mache bis Ende des Jahres.
Setzt man sich da gewisse Ziele, wenn es um Ranglistenpositionen oder sowas geht?
Klar, natürlich möchte ich wieder da zurück, wo ich war, dass ich die Grand Slams wieder spielen kann. Steht wieder so 360 sowas, da fehlen mir noch gut 120, 150 Plätze, um halt eine Chance zu haben, reinzukommen in die Turniere. Da muss man halt stetig halt wirklich Woche für Woche gutes Level spielen. Auch mal so einen hohen Turm an Punkten vielleicht irgendwie so ein bisschen rausspielen. Vielleicht auch diese Woche mal schauen. Und ja, klar setzt man sich so gewisse Ziele, kleine erstmal Ziele, und dann halt auf längere Sicht halt weiß man schon, wo man hin möchte natürlich.
Ich glaube, jetzt geht es gegen einen von den beiden, die am Center, glaube ich, gerade spielen, oder? Ich glaube, Savilo Moroni ist
ja,
halt
genau,
die nächste Runde.
Ja. Ich kenne tatsächlich beide überhaupt nicht. Ich habe Moroni öfters spielen sehen. Ich finde, der spielt sehr gut. Spielt sehr ähnlich wie ich. Mhm. Und Tavilo habe ich noch nie gesehen. Der ist auch dieses Jahr erst richtig hochgekommen, glaube ich. Hat mit ein paar Wochen ganz gut gespielt. Gut, aber werde ich mir noch ein bisschen was ansehen oder je nachdem, wer gewinnt. Und dann werde ich mich darauf mein Match vorbereiten können für morgen.
Letzte Frage, wenn man jetzt die nächsten Wochen aussieht. Wie sieht da der Kalender aus persönlich? Wie sehen die Turnierplanungen aus?
Ja, in der nächsten Woche spiele ich einen 25er in Poznan, in Posen, in Polen.
Okay.
Da ich halt auf nächste Woche nirgendwo ein Challenger reingekommen ist, wegen US Open Quali ist nur ein Challenger in Italien, aber das ist wahnsinnig. Also, ich sag mal, alle Spieler, die nicht bei den US Open sind, sind dort. Auf gut Deutsch gesagt. Und ja, ich spiele jetzt nächste Woche einen 25er, dann werde ich mal eine Woche Pause einlegen oder spiele vielleicht Mallorca, das Challenger auf Haarplatz. Und dann geht's weiter. Ich kann leider überhaupt nicht planen, weil mein Ranking gerade so ein Schwellenranking ist, wo ich jetzt ab und zu mal reinkomme, mal nicht. Und ich kann es mir leider gerade aktuell nicht aussuchen, wo ich spielen möchte. Und ich nehme, was kommt. Und ja, ich hoffe, das ändert sich bald, dass ich mir die Turniere aussuchen darf.
Vielleicht war es ja auch ein Glücksfall, hier zu spielen. Und vielleicht klappt es auch die Woche, dass da mal es bis zum Ende steht. Wer weiß. Okay, super. Vielen Dank. Erstmal. Vielen Dank. Wunderbar.
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich. Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Ich finde diese Interviews mit Spielern, die so ein bisschen auf der Bubble sind zwischen ITF und ATP-Tour, finde ich immer hochinteressant, weil die halt darüber sprechen, welche Schwierigkeiten sie haben, überhaupt in diese Turniere reinzukommen. Und Jan hat so ein bisschen gegambelt am Anfang des Jahres, um in Turniere reinzukommen, hat dreimal hintereinander nicht spielen können. Und das ist ja erstens ein Verdienstausfall und zweitens stagniert dann ja auch seine Weltranglistenposition. Jetzt hat er durch diese Finalteilnahme, ist er wieder knapp an den Top 300 dran und schielt so ein bisschen schon Richtung den Grand-Slam-Qualis dann auch wieder.
Ja, es kann unglaublich schnell gehen. Das ist Schwellenspieler, nenne ich die, glaube ich.
Ja, genau. Inzwischen.
Das ist tatsächlich die so zwischen der Ebene ITF und Challenger rangieren. Ich habe gerade heute auch noch mit Peter Torepko gesprochen, gerade hier in L'Aquila. Da werden wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber sprechen. Der gehört im Moment auch dazu. Der hat auch gesagt, naja, also dann bekommst du am Freitag einen Anruf und dann ruft dich die ETP an und sagt, na, du bist drin im Turnier und dann musst du auch kommen. Ja, sonst gibt es nämlich eine Strafe. Also das heißt, diese Planungssicherheit, die eigentlich ja durch die Rolle rückwärts, die passiert ist in diesen Regeländerungen wiederum, die eigentlich damit ja gegeben sein sollte, die gilt natürlich schon. Aber für die, sage ich mal, auf einer Tour-Ebene, auf einem Tour-Level mehr oder weniger etabliert sind, wenn sie das eben nicht sind und da irgendwo dazwischen hängen, dann wird es sehr, sehr spannend. Denn dann heißt es ja, da rein, da raus. Und gerade jetzt hier bei dieser Woche, wo es die US Open Qualis dann auch noch parallel sind, da haben ja mehr oder weniger stündlich Leute rein und rausgezogen. Und das heißt, du sitzt wirklich am Freitagabend da und hast eigentlich gar keine Ahnung, wohin die Reise am Sonntag gehen wird. Und man hofft natürlich wahrscheinlich, dass man in einem höher gerankten Turnier dann irgendwo reinkommt. Im Fall jetzt von Jeremy Jahn war es ja tatsächlich so, dass er ja eigentlich in Meerbusch spielen wollte und dort eben auch nicht reingekommen ist. Das Turnier, wie er auch gesagt hat, vor seiner Haustür stattgefunden hätte. Somit also hier dieses ab nach Italien. Jetzt war das für ihn ja auch eine relativ bekannte Begegnung wiederum in Cordenons. Aber ja, In dem Fall hat es sich sehr ganz gut ausgezahlt und war vielleicht auch so eine kleine Vorahnung, wie gesagt, nach der dritten Runde, wo er wirklich solides Tennis auch gespielt. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also der hat dort eine richtig gute Performance abgeliefert und da haben wir schon gedacht, na, also das wäre mal ein Turnier, da könnte man mal durchstarten. Zum ganz großen Durchbruch hat es dann aber leider nicht funktioniert.
Ja, aber das ist ja eine wirklich interessante Geschichte. Meerbusch hat ja letzte Woche dann auch stattgefunden bei Düsseldorf. Das hat Pedro Sousa aus Portugal gewonnen. Nach langer Verletzungspause ist er angetreten und hat gleich das Turnier gewonnen. Aber er hätte da spielen wollen und ihm wird dann gesagt, ja, du fährst jetzt aber mal nach Italien. Und dann ist er nach Italien gefahren und hat dann gleich das Finale erreicht. Ich meine, es ist am Ende alles gut für ihn ausgegangen, aber dass diese Planungssicherheit überhaupt nicht vorhanden ist, das ist natürlich dann auch ein großes Problem für die Spieler und Spielerinnen. Wir sprechen dann ja auch von den Spielerinnen, die auf den ITF-Turnieren unterwegs sind. Und es erhöht dann ja auch die Reisekosten für Spieler.
Absolut. Also das ist natürlich ein Ding, was nicht kalkulierbar ist. Und dieser finanzielle Faktor, der wird immer hier in einer gewissen ungewissen Basis hier einfach laufen. Ja? Also wenn du die erste Runde in Cordenons eben zum Beispiel spielst, dann kriegst du 330 Euro. Na? Davon kannst du dir halt vielleicht nochmal das Hotel oder die Hotelübernachtung bezahlen. Und wenn es gut läuft, vielleicht dann noch einen Teil deiner Anfahrtskosten, aber dann war es das auch schon. Ne? Und deshalb muss man da schon relativ weit kommen. Für Jan, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, da bist du dann bei 5.400 Euro für den Finaleinzug und dann, naja gut, dann kann man bestimmt festhalten, kann man sagen, okay, das hat sich rentiert, aber das ist natürlich auch nicht jede Woche der Fall, ganz klar, und deshalb bleibt es immer ein Unsicherheitsfaktor, keine Frage.
Absolut. Jeremy oder Jeremy?
Das weiß ich auch nicht genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn zum ersten Mal gesprochen. Wir sind irgendwie bisher noch nie zusammengekommen, aber ich werde es beim nächsten Mal nochmal nachfragen, ob es Jeremy oder Jeremy heißt. Ja.
Auf jeden Fall hat Jan verloren gegen Christopher O'Connell. Der ist nämlich als über das ITF-Ranking in dieses Turnier reingekommen und er hat dann gleich dieses Turnier gewonnen. Und jemand wie Christopher O'Connell, der ist jetzt in der Weltrangliste auf Platz 215 vorgestoßen und der ist jetzt schon auf dieser Schwelle Richtung Qualifikation und kann sich jetzt schon für Australien, für die Australian Open, kann er sich jetzt schon quasi aufmachen, dass er die Quali wohl spielen kann. Solch ein Turniersieg kann wirklich so einen kleinen Durchbruch dann für diese Spieler bedeuten.
Absolut, und der hatte ja auch eine relativ lange Verletzungsgeschichte, der war mit Knieverletzungen dort auch geplagt, der war auch schon mal ein bisschen besser gerankt und hat jetzt wirklich diese Woche da in Cordenons auch nochmal sein bestes Tennis auf den Court zeigen können und ja, mal schauen, ob er es jetzt halten kann, denn für ihn hieß es ja jetzt auch mehr oder weniger die gleiche Strecke, die ich heute auch gefahren bin, denn der tritt jetzt auch hier diese Woche in L'Aquila bei einem weiteren Turnier in Italien an.
Auf jeden Fall, dieses Turnier wurde von Christopher O'Connell gewonnen. Jeremy Jahn hat das Finale erreicht und in der dritten Runde hat dann auch Florian mit ihm gesprochen. Das Interview habt ihr gehört. Ich habe immer so das Gefühl, du sprichst immer mit den später erfolgreichen Spielern. Das hast du ganz häufig, dass du in der dritten Runde mit Leuten spielst, die dann ins Finale gekommen sind. Du hast ein gutes Händchen.
Florian. Ja, das ist nett, aber das ist wahrscheinlich irgendwie Zufall, muss ich schon irgendwie sagen. Also man sucht sich natürlich schon mal so ein paar Spieler aus. Erstmal natürlich in dem Fall diejenigen, die vor allem Deutsch sprechen, weil wir ja hier eben auch eine deutschsprachige Sendung machen. Und da gab es nicht so viel Auswahl in Cordenons, muss man ganz ehrlich sagen. Also so gesehen, naja.
Auf jeden Fall sollten sich die deutschen Spieler um ein Interview mit dir reißen, weil das bedeutet dann Erfolg. Über das Turnier in Meerbusch hatten wir gerade gesprochen. Das hat, wie gesagt, Pedro Sousa gewonnen. Nach langer Verletzungspause hat das im Finale gegen Pedro Christin gewonnen. Mit 7:6, 4:6 und 6:3. Auch ein sehr gut besetztes Turnier. Pedro Sousa, der hier nicht in den Top 100 im Moment derzeit ist, aber wie gesagt auch lange verletzt war. Ein Turnier haben wir noch. Und das ist nämlich das Turnier in Portorož, bei dem du letzte Woche warst. Ein slowenisches Turnier, das größte Turnier in Slowenien. Und das hat gleich mal seinen Spitzenspieler an 1 gehabt. Aljaž Bedene hat dort gespielt, der ja zwischendurch dann für Großbritannien gespielt hatte, dann aber seine Staatsbürgerschaft wieder zurückgewechselt hatte auf Slowenien und hier jetzt angetreten war. Und da können sich Turnierorganisatoren immer gratulieren, wenn ihr Spitzenspieler abliefert. Er hat abgeliefert, er hat das Turnier gewonnen, nämlich im Finale gegen Durasovic in 2 Sätzen 7:5, 6:3. Und bis auf sein Viertelfinale gegen Lukas Klein aus der Slowakei war das eigentlich easy going für ihn.
Ja, so ganz easy going war es nicht. Manchmal sieht es vielleicht so aus. Also der hat ja gegen Klein gewackelt, vor allem auch in seinem ersten Spiel gegen Marchenko. Das habe ich gesehen noch per Stream und dann habe ich schon mir gedacht, na, also ob das am Ende hier tatsächlich klappt. Man muss dazu sagen, der kam mehr oder weniger aus dem Urlaub. Das war ein richtiger Kaltstart für Bedene. Und naja, gut, ob das jetzt Druck ist, weiß ich nicht, aber wenn man in Portorosch, was jetzt nicht gerade die größte Stadt ist, aber sie machen dort auch rund um dieses Turnier, das ist schon gesagt, es ist zumindest für Slowenien das größte Tennisturnier im Moment, da machen die auch richtig Promotion, das heißt, man sieht eigentlich seinen Konterfei überall in der gesamten Stadt, auf jedem Plakat war Aljaž Bedene zu sehen. Ich habe mich mit Blaschorola unterhalten, gegen den er dann im Halbfinale gespielt hat und er hat dann gesagt, ja, also ihr werdet ja denn jetzt gegeneinander treffen und dann hat Blaschat dann nur gesagt, ja, ich weiß schon, ich sehe ihn schon überall die ganze Zeit, man kann ihm gar nicht aus dem Weg gehen und überall hangen also die Bedene-Poster. Na, auf jeden Fall, also gegen Marchenko, da hat er sich schon ziemlich schwer getan, war allerdings wahrscheinlich auch das schwierigste Los, was er hat bekommen können. Marchenko, Spieler auf Hardcourt, auf Challenger-Ebene, das ist eine ganz, 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 ganz fiese Nummer, die er dort hatte und wie gesagt, mit dem Kaltstart, da habe ich schon fast gedacht, dass das das Ausscheiden ist für ihn. Er war wirklich dort auch ein Satz und ein Break zurück, hat es aber noch tatsächlich geschafft, sich dann hier am Ende auch durchzusetzen. Und ja, dann gegen Klein auch nochmal gewackelt. Deshalb war ich nicht so ganz sicher, wie das Halbfinale gegen seinen Landsmann Blaschorola ausging, der nämlich eine sehr, sehr gute Performance gezeigt hat. Eben der Hartplatz auch sehr gut liegt. Ist ein großer Spieler, auch so ein Ex-College-Boy aus den USA. Sehr, sehr sympathischer Typ. Und der eben auch einen guten Aufschlag hat, der mit diesen Bedingungen dort eigentlich sehr, sehr gut zurechtgekommen ist. Aber das war dann wahrscheinlich die Partie, wo Bedene dann wirklich auch den Rhythmus endgültig gefunden hat und wo man dann auch festgestellt hat, naja, der Typ ist halt ein Top-100-Spieler und das schon sehr, sehr lange. Also da hat man schon festgestellt, das ist etwas, der hier dieses Turnier eigentlich auch gewinnen sollte.
Ein hochkompetenter Sandplatzspieler, hat ja auch, glaube ich, schon mal in München gewonnen, ne? Aljaž Bedene. Und hat auf jeden Fall schon seine Meriten erworben, gerade auf Sandplatz. Und dass der dann so ein Turnier nicht im Vorbeigehen mitnimmt, aber dass der bei so einem Turnier, wenn es nicht ganz unrund läuft, so ein Turnier dann auch mal gewinnen kann, das ist nicht ganz so weit außen vor. Auf jeden Fall hat er diese Slovenia Open gewonnen und du hattest hinterher dann ja auch noch die Möglichkeit, dann mit ihm zu sprechen. Florian Heer mit Aljaž Bedene nach dessen Turniersieg.
Aljaž Bedene, champion in Portorož here, a straight shots victory against Viktor Durazović. What made the difference in the end? Congrats, Aljaž.
Thank you. Well, I think, again, I was more solid overall. Yes, there were a few ups and downs I didn't want in the beginning, and then a few poor games in the second set. But I gave my best, I tried to stay solid, and I managed to do that actually quite comfortably in the last six games or so. I stayed focused and I delivered what I needed to, and yeah, it wasn't easy.
You won a couple of challengers events in the past, but I think winning on home soil must be very special for you, winning here in front of your home crowd.
Yeah, I mean, especially after being on holiday for 2 weeks, being away from tennis for 2 weeks, it wasn't as comfortable as I was expecting. But yeah, it's always special, you know, to win a tournament either near home or at home. And I really wanted to play well here. If a player from a home country wins, it's always a special moment, and so it's for me.
So how will the next couple of days look like?
Well, we're leaving to New York on Tuesday already, so off tomorrow and then flight to New York and then get ready for the US Open.
Okay, so safe travels to the States. Thanks a lot.
Thank you.
Cheers.
Ja, ATP-Turnier hat er, glaube ich, noch nicht gewonnen. München auf jeden Fall nicht, aber er hat jetzt, glaube ich, das war jetzt sein 16. Challenger-Erfolg. Und das ist richtig, er spielt sehr, sehr gerne auf Sand. Deshalb hat er auch immer gesagt, naja, also diese Hartplatz-Geschichte hat er auch im Vorfeld schon erwähnt. Ich habe das schon auch, bevor ich nach Portorož gefahren bin, natürlich ein bisschen verfolgt und hat gesagt, naja, also das Hartplatz, das ist nicht so unbedingt seins. Also er bevorzugt schon absolut eher the red dirt, aber naja. Er hat dann am Ende doch gezeigt, dass er der bessere Spieler wird. Und Durazovic, der kam ja aus dem Nichts. Ja, also ein Norweger, der für Norwegen antritt, muss man sagen, mit Eltern aus Bosnien-Herzegowina, wie er mir erzählt hat, der eben auch gut Serbisch, glaube ich, gesprochen hat, was sie dann am Ende dann auch mit dem Slowenischen dann irgendwie, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Also auf jeden Fall war ich außen vor und konnte da nicht mehr viel verstehen und muss dann also auf, er war dann der Einzige, der dann immer wieder auf Englisch zurückgreifen musste, aber der hat da auch sehr, sehr hohe Ansprüche an sich gestellt. Also der ist ins Halbfinale gekommen, da war das auch sein erstes Halbfinale auf Challenger-Turnier überhaupt und dann hat er gesagt, na, also das ist eigentlich schon das, was ich mir vorstelle. Er freut sich jetzt, dass er wirklich dieses Level dann auch tatsächlich abrufen kann und war dann auch mit breiter Brust, ist dann eben auch dieses Spiel eingezogen, aber da hat man dann schon gemerkt, also die Bedene-Nummer, das ist dann schon eine andere Größenordnung.
Ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe ihn mit Martin Kližan verwechselt. Martin Kližan, slowakischer Tennisspieler. Und Aljaž Bedene, 16 Titel, du hast es gerade gesagt, auf Challenger-Ebene, hat 3 Finals auf ATP-Ebene erreicht. 2015 in Chennai hat er gegen Stan Wawrinka verloren. 2017 in Budapest hat er gegen Luca Pui verloren. Und 2018 in Buenos Aires hat er gegen Dominic Thiem verloren. 2x Sand, 1x Hartplatz das Finale erreicht. Einmal im Doppel hat er ein Turnier gewonnen, Ljubljana 2011. Das war Aljaž Bedene. Und jetzt können wir noch mal drüber sprechen, über das Turnier, bei dem du in dieser Woche bist. In L'Aquila ist Andrej Martin vor eins gesetzt. Andrej Martin, die Menschen, die sich von euch für die Tennis-Bundesliga erwärmen, die werden ihn sicherlich in den letzten Wochen gesehen haben, weil Andrej Martin hat quasi Hardcore-Bundesliga gespielt, hat jedes Match mitgenommen bei der Tennis-Bundesliga. Der ist hier an eins gesetzt, hat erste Runde freilos gehabt und trifft jetzt auf Gianluigi Quinzi. Peter Torepko, du hast ihn erwähnt, der hat in einem rein deutschen Duell heute gegen Sebastian Fanselow gewonnen in 2 Sätzen. Und ansonsten kann man sagen, Johannes Herdeis hat die 2. Runde erreicht. Und es ist ein Turnier, was nicht ganz so gut besetzt ist, weil ja auch viele Leute bei der US Open Quali dabei sind. Aber eigentlich noch ein sehr, sehr ordentlich besetztes Feld, möchte man sagen. Viele interessante Spieler dabei.
Ja, das ist immer so eine Geschichte, wenn ein Turnier parallel zu der Qualifikation eines Grand Slam stattfindet. Wie gesagt, da kann es passieren, dass viele Spieler rein, rausgehen. Das ändert sich teilweise stündlich und ist mehr oder weniger so eine Wundertüte, was dann am Ende tatsächlich wer dort am Ende tatsächlich antreten wird. Ich finde, in L'Aquila ist es ein sehr gelungenes Feld geworden, unter anderem eben, weil hier auch viele junge Spieler mit dabei sind, ein paar interessante Spieler. Mossetti, der junge Italiener, der Australian Open Juniors Champion war. Dazu eben auch eine Wildcard in der letzten Minute auch vergeben wurde für Carlos Alcaraz García, den, wenn man sich vielleicht noch erinnert, bei den Murcia Open im April oder Mai des Jahres, dort eben auch für einige Furore gesorgt hat und dann ja auch gegen Jannik Sinner beim Turnier in Alicante dort auch seinen ersten Erfolg auf der Challenger-Ebene hatte. Der ist hier, der ist sogar mit Juan Carlos Ferrero da, seinem Mentor, der ihn hier auch mit begleitet. Der ist also mit nach Italien gekommen. Die sind heute auf die Anlage gekommen, haben dort auch ein bisschen trainiert und morgen wird Carlos Alcaraz dann auch sein erstes Spiel absolvieren, dann gegen Christopher O'Connell, eben den Sieger aus Cordenons. Und ja, da ist so die Frage, was da am Ende noch im Tank ist bei dem. Also entweder sagt er, na, der nimmt den Sprung mit und er bringt eben das Erfolgserlebnis dann auch Cordenons hier dann mit nach L'Aquila oder ja, es ist vielleicht eben auch der Akku schon wieder leer und das ist natürlich dann die Chance für einen ausgeruhten Carlos Alcaraz. Dazu auch ein ganz interessanter Spieler, der mir auch in Cordenons aufgefallen ist, zum ersten Mal Thiago Seibos Wild, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, auch ein Teenager aus Brasilien, der hat heute auch schon erste Runde gespielt, gegen Tomislav Brikic ist dort auch weitergekommen. Interessante Figur, glaube ich, könnte in den nächsten Wochen auch noch eine Rolle spielen auf Challenger-Ebene und ja, also deshalb sind dort hier ein paar ganz interessante Namen mit dabei. Auch ein weiterer Spieler aus Spanien, Carlos Tabernet, auch der hat heute schon sein Erstrundenmatch gewonnen, sowie auch die Nummer 2 der Setzliste, ein Name, den man in den letzten Monaten vielleicht hier eher etwas seltener gehört hat, der glaube ich aber auch in den nächsten Wochen öfter auftauchen wird auf Challenger-Ebene, hier schon an Nummer 2 eben auch gesetzt, Alejandro Tabilo aus Chile. Und ja, das ist eine ganz interessante Geschichte hier. Ich bin wirklich gespannt, wie das aussehen, am Ende ausgehen wird. Auch Dimitri Potko möchte ich nochmal erwähnen. Der hat in den Anfang des Jahres auf ITF-Ebene, glaube ich, alles abgeräumt. Ja. Auf den warte ich schon sehr, sehr lange, dass der auch mal hier auf Challenger-Ebene dann auch den Durchbruch schafft. Der ist inzwischen hier auch schon an Nummer 3 gesetzt und hat einen Freilos in der ersten Runde. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie der sich hier auf der Challenger-Tour dann bewähren wird. Und da wird so eine erste Probe hier dieses Turnier in L'Aquila ganz bestimmt darstellen. Also wie gesagt, ich fand es sehr interessant, bin sehr froh, dass hier so ein interessantes Feld zusammengekommen ist, denn wie gesagt, ich werde die ganze Woche hier bleiben und ja, mal sehen, was am Ende dann hierbei rauskommt.
Ja, wir werden dann auch mal nächste Woche darüber sprechen. Wir werden dann nächste Woche bei Chip in Charge die ganzen Dailies haben, Breakfast at Flushing. Und da werden wir sicherlich noch ein bisschen Zeit dafür haben, dann auch eine neue Challenger Corner aufzunehmen über das Turnier in L'Aquila. Und dann können wir auch noch ein bisschen Ausblick geben auf das, was in den nächsten Wochen dann passieren wird auf der Challenger Tour. Das war es jetzt erstmal für heute. Das war eine relativ lange Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Florian Heer ist in L'Aquila vor Ort und hat mal über die letzten Wochen referiert mit mir zusammen. Danke, Florian.
Grazie, Andreas.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.